Kater sucht Freiheit. Inspiration für ein freies und glückliches nüchternes Leben. Heute mit Jana und Benno.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouth-watering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouth-watering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hallo lieber Benno, schön, dass du da bist.
Jana, hallo.
Wir haben uns ja heute ein erstes Oberthema rausgesucht für unsere Gefühlsfolgen, die jetzt in Zukunft folgen werden. Das ist ja ein Thema, was uns beide sehr beschäftigt hat und was wir jetzt ausführlicher mal besprechen wollen, weil es so, wie wir uns das vorstellen, das noch gar nicht gibt in der deutschen Podcast-Landschaft jedenfalls. Du und ich, wir leben ja beide nüchtern. Würdest du sagen, dass du auch emotional nüchtern bist?
Oh, das ist ja gleich eine Frage zum Einstieg. Wow. Emotional nüchtern. Ich würde das mal so sagen, vielleicht auch ein bisschen provokant. Ich war früher, glaube ich, emotional zu nüchtern, viel zu nüchtern und bin froh, dass ich mittlerweile Emotionen fühle, durchleben darf, aber aus einer schönen, nüchternen, hoffentlich oft distanzierten Perspektive. Insofern ja, ich glaube schon, dass ich mehr und mehr emotional nüchtern bin. Und du?
Ja, darauf gehe ich gleich ein. Was ich jetzt gerade noch super spannend fand, das Deutsche hat ja für nüchtern mehrere Konnotationen, ne? Also was du jetzt gerade gesagt hast, es gibt das, was wir als nüchtern verwenden, nämlich frei leben von Alkohol und anderen Drogen. Und dann gibt es noch dieses nüchtern, was als extrem sachlich und ja fast schon eben emotionslos konnotiert ist. Das finde ich sehr, sehr spannend, gerade für diese Folge ja heute auch, ne?
Ja, jetzt muss ich mich mal gerade an die Hörer wenden. Jana meinte vorhin, dass ich ja nicht aus Süddeutschland komme, sondern eher aus dem Norden Deutschland, ohnehin zu einer sehr nüchternen Art neige.
Gar nicht.
Das dürfen aber die Hörer entscheiden, ob das wirklich so ist.
Ja.
Aber du hast recht. Das ist in Deutschland schon interessant, dass nüchtern, mein Eindruck ist sogar, ein Hauch von Negativität hat, das ist irgendwie so eine Spaßbremse, der ist so nüchtern.
Ja, genau.
Und wäre jetzt interessant, mal sprachgeschichtlich zu forschen, ob das auch der Grund ist, warum man das Nicht-Konsumieren von Alkohol als nüchtern bezeichnet hat, weil das ja bei uns auch, wir haben schon oft drüber gesprochen, so in einem Atemzug genannt wird mit, das ist eine Spaßbremse. Interessant, also interessante Beobachtung. Vielleicht gibt es ja jemanden oder vielleicht finden wir irgendwas im Netz oder vielleicht gibt es jemanden, der sich dazu schon mal Gedanken gemacht hat. Wirklich interessant.
Ja, aber das ist auch so ein Grund, warum ich und ja eigentlich auch viele aus der Sober-Community nüchtern in dem Sinne neu konnotieren wollen und mit Stolz in die Posts schreiben, nüchtern, Hashtag nüchtern, ne? Damit das einfach, für mich jedenfalls ist das die Bedeutung, damit das eine andere Bedeutung bekommt und damit man sagt, ich bin stolz, dass ich nüchtern bin, weil das ist ja auch der Grundzustand des Menschen eigentlich, ne? Und es sollte nicht mit einer Abwesenheit von etwas sein, was wir ja grundsätzlich eigentlich nicht konsumieren sollten. Deswegen finde ich Abstinenz, finde ich auch ein ganz furchtbares Wort. Ich nutze das auch fast gar nicht, weil das hört sich für mich halt an wie ja etwas entsagen, ne? Ja, einfach abstinent von etwas sein, was alle anderen aber eigentlich machen sollten, was wir alle machen wollten und ne, und ja. Das ist es ja nicht.
Nee, Abstinenz hat immer was mit Willen zu tun. Ich muss mich zwingen, ja, auf etwas zu verzichten. Ja. So irgendwie. Und da geht es mir genauso, das benutze ich nie. Wir haben bei einem unserer allerersten Podcasts, ich glaube sogar bei dem ersten, den wir gemeinsam gemacht haben, gesagt, dass es uns um Unabhängigkeit geht. Und das ist für mich Nüchternheit, dass ich mich entscheide, mich unabhängig zu machen von allem Möglichen, unter anderem eben von der Substanz Alkohol, von anderen Substanzen, aber wir haben damals auch schon über Verhaltenssüchte gesprochen und so weiter.
Ja, absolut. So, und um deine Frage zu beantworten, von der wir jetzt etwas abgewichen sind, würde ich mich selbst als emotional nüchtern bezeichnen? Partiell auf jeden Fall schon. So zu einem Dreiviertel, würde ich sagen, bin ich es schon. In einigen Bereichen eben noch nicht, weil für mich ist das ein sehr großer Bereich und manchmal funktioniert es noch nicht so gut. Aber ja, ich rutsche nicht mehr darin ab, dass ich mich jetzt mit Alkohol davon betäuben möchte. Und das ist erstmal ja auch vor allem die Hauptsache.
Und hier finde ich eben deinen Ausflug in die Konnotation so unheimlich hilfreich. Wenn wir von emotionaler Nüchternheit sprechen, dann meinen wir, dass wir daran arbeiten, dass die Emotionen uns nicht steuern, sondern dass wir daran arbeiten, dass wir darauf abzielen, dass wir unabhängig von den Emotionen, die da sein dürfen, da sein müssen, da sein sollen, agieren können.
Ja, dass man gelassen, wie es ja so schön im 12-Schritte-Programm heißt, ist und ausgeglichen ist, ne?
Genau, gelassen, unabhängig, ausgeglichen, genau.
Super. Und auch emotional nicht mehr fremdgesteuert.
Ja, perfekt.
Ja. Würdest du, also was würdest du sagen, wie lange hat es bei dir gedauert, bis du von der reinen Alkoholnüchternheit dann so langsam in die emotionale Nüchternheit gekommen bist?
Das hat bei mir sehr, sehr lange gedauert und wie wir beiden es ja in der Traumafolge schon angedeutet haben, ist für mich der Bereich der emotionalen Nüchternheit der mit Abstand schwierigste und da bin ich immer noch unterwegs. Ich würde, um jetzt konkret zu antworten, sagen, ich habe nach einem halben Jahr, frühestens nach einem halben Jahr bewussten Substanzverzicht, das erste Mal die Kraft, das ist vielleicht nicht so gut, die Kraft gefunden, wie würde ich es anders formulieren, die das Bewusstsein bekommen, dass es unterschiedlichste Gefühlsströmungen, Themen bei mir gibt und habe mich dann nach und nach daran getraut. Also ich würde sagen, bei mir hat es ein halbes Jahr gedauert, bis es soweit war.
Ja, ich überlege jetzt gerade die ganze Zeit, ob ich die Frage beantworten könnte. Ich könnte das gar nicht so genau sagen, ab wann das, also einerseits würde ich vom Gefühl her fast schon sagen, es ist sofort, nachdem ich nüchtern wurde, habe ich mich irgendwie da dran gemacht, weil ich ja tatsächlich das Glück hatte, dass es bei mir, also dieser Prozess, dass ich lasse Alkohol ab jetzt für immer weg, war wirklich eine Entscheidung von an einem Tag und dann war das so gefestigt, wie jetzt weiterhin so. Was natürlich Arbeit vorher, als ich noch Alkohol getrunken habe, vorausgesetzt hat, ganz klar. Und wie gesagt, das ist ein großes Glück. Das ist leider nicht bei jedem so und die Wege sind da komplett unterschiedlich, bei jedem Menschen anders. Aber ich könnte, ja, ich kann jetzt nicht genau sagen, wann hat das eigentlich angefangen, dass ich mich damit beschäftigt habe, weil ich das Konzept aber auch noch nicht kannte. Das ist ja in Amerika ist das ja ein total verbreitetes Konzept, sage ich mal, gerade auch in den Selbsthilfegruppen. Da können wir ja gleich nochmal an die erklären, wo der Ursprung des Ganzen eigentlich liegt. Also in Amerika ist das sehr verbreitet und in Deutschland eigentlich noch so gar nicht. also nur sehr wenig, so ein bisschen in der Sober-Community, aber in so Therapie Umfeld oder sowas ist das, glaube ich, noch nicht so wirklich ein Thema. Und von daher war mir das Konzept nicht so bekannt und daher könnte ich das jetzt gar nicht so beantworten, wann das bei mir soweit war.
Aber ich habe bei dir so ein bisschen rausgehört, dass du schon sagst, dass es spätestens nach deiner Entscheidung auf Alkohol zu verzichten, eine intensivere Auseinandersetzung, ich sage jetzt mal ganz allgemein, mit deinem Innenleben gegeben hat.
Ja, absolut. Ja.
Und das würde ich eben so als eine mögliche Beschreibung dessen, was unter emotionaler Nüchternheit verstanden wird, sehen, nämlich sich aktiv mit seinem Innenleben auseinanderzusetzen. Aktiv deswegen, weil ich mich bewusst entscheide, es nicht mehr mit beispielsweise Alkohol zu dämpfen oder mich mit Verhaltenssüchten abzulenken. Und das ist ja, du hast das gerade wunderbar treffend beschrieben, das ist ja eins unserer großen Anliegen, dass es unsere Beobachtung ist, dass wir in Deutschland doch immer noch eine Szene haben, die sich sehr, was notwendig und gut ist, ich will das nicht schlecht reden, aber die sich sehr auf das Thema, wie komme ich zu einer tragfähigen Entscheidung generell und künftig auf Alkohol zu verzichten, wie gehe ich mit der Gefahr von Rückfällen um, fokussiert und weniger auf das, was wir beiden wahrnehmen, was vor allen Dingen in der angloamerikanischen Szene der Fall ist und thematisiert wird, nämlich was mache ich denn mit dem, was sich zeigt und wo mir früher nochmal der Alkohol oder andere Süchte in Anführungsstrichen, in ganz großen Anführungsstrichen geholfen haben, das nicht wahrzunehmen oder das zu vermeiden oder das zu ignorieren. Wir haben es ja sehr intensiv thematisiert, als wir uns mit dem Buch und damit mit dem Leben von dem Perry dort auseinandergesetzt haben, für den ja Alkohol immer wieder ein notwendiges Ding zu sein schien, sich von seinem Innenleben und dem, was da sich zeigen möchte, abzulenken und zu betäuben.
Ja, mir kam auch gerade so, ich könnte mir total gut vorstellen, dass diese Diskrepanz deswegen besteht, weil Amerika, also ich rede jetzt mal explizit gerade von Amerika, ein viel weiteres Beschäftigungsverhältnis, sage ich jetzt mal. Also die haben sich schon viel länger mit Alkohol als Substanz beschäftigt und als Droge als wir in Deutschland. Weil hier in Deutschland fängt das jetzt mit unserer Sober-Bewegung eigentlich erst so richtig an. Natürlich, es gibt die Guttempler, es gibt viele Hilfsorganisationen, die schon immer Leuten geholfen haben, aber dieser Wandel auch zu, ich lebe nüchtern, ich bin stolz drauf, nüchtern zu leben, es ist keine Entsagung, ich bin nicht lebenslang krank. Ne? Diese ganzen Konnotationen und Narrative müssen ja bei uns eigentlich erstmal geschaffen werden. Und in Amerika haben die, auch wenn es nicht geklappt hat und das auch in Deutschland niemand will, um das nochmal zu betonen, haben die mit ihrer mir fällt das Wort gerade nicht ein, mit ihrem Verbot von Alkohol, haben die
Prohibition,
genau, danke, haben die ja schon viel länger sich mit der Problematik auseinandergesetzt. Und nach der Prohibition kam da ja auch, also es kam ja schon viel früher diese Sober-Bewegung dort auf, ja, Sober Curious und all das. Und deswegen haben die auch einfach schon mal, sag ich mal, viel mehr Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und die haben ja auch, also um da noch mal ein bisschen drauf zu kommen, der Begriff der emotionalen Sobriety oder emotionalen Nüchternheit, der stammt ja tatsächlich von den 12-Schritte-Programm der Anonymen Alkoholiker, von einem der Mitbegründer, Bill W., glaube ich, ist das. Der hat diesen Begriff quasi zum ersten Mal genutzt und, sagen wir mal so, erfunden. Und gerade auch bei AA haben die sich viel damit beschäftigt. Und obwohl es natürlich auch AA in Deutschland gibt, ist es halt dort natürlich viel, viel größer. Da muss man ja zum Teil dahin, wenn man, was weiß ich, Alkohol am Steuer hatte oder irgendwie sowas. Und die haben da ja, also wie gesagt, das ist einfach viel, viel größer als in Deutschland. Und die haben sich damit einfach viel mehr beschäftigt schon und haben dadurch halt diesen Vorteil.
Stimme ich absolut zu. Natürlich muss ich für mich, ich glaube, bei dir ist es ähnlich, sagen, wir kennen jetzt nicht wirklich die Szene, die Situation in Amerika. Wir nehmen sie wahr aus Veröffentlichungen, die wir lesen, die wir abonniert haben. Wir nehmen sie wahr aus Podcasts. Und da ist eben einfach ein Bild, das immer wieder entsteht, dass Nüchternheit im angloamerikanischen eben Sobriety etwas viel Selbstverständlicheres, etwas viel Normaleres ist, als es in meinen Augen hier in Deutschland in weiten Teilen der Gesellschaft noch ist, nämlich dass Alkoholmissbrauch oder gefährlicher Alkoholkonsum jeden erreichen kann und dass es dann jede Menge verschiedene Möglichkeiten gibt, sich dem zu stellen und davon loszukommen. Und wir leben ja doch hier immer noch in einer zumindest breiten Wahrnehmung, in der es den Genusstrinker gibt oder den verlorenen Extremalkoholiker, dem sowieso nicht mehr zu helfen ist. Und je länger wir das machen, desto weniger gefällt uns ja dieser Begriff, diese Grauzone. Und Grauzone finde ich wirklich schrecklich, weil das ist grau. Und das ist eben nicht grau, sondern das ist etwas sehr Helles. Diejenigen, die nicht körperlich abhängig sind, bei denen aber Alkohol mehr als ein Genussmittel ist, nämlich etwas, was eine Funktion erfüllt, da lohnt es sich hinzugucken, welche Funktionen sind das, die der Alkohol erfüllt, was ist da los? Und dann sind wir eben genau bei den Themen, die unter, wie du zu Recht sagst, von den anonymen Alkoholikern stammend unter dem Begriff emotionale Nüchternheit gepackt werden. Also was ist da los, wo ich lieber in eine Abhängigkeit gehe, eine Abhängigkeit von Alkohol, als dass ich mir die Dinge anschaue.
Ja.
Aber das ist doch vielleicht jetzt ein guter Punkt, wo wir mal ganz kurz das Konzept, wenn man das so sagen darf, der emotionalen Nüchternheit oder nochmal angloamerikanisch Emotional Sobriety beschreiben. Wenn du oder du hast es eben zu Recht gesagt, es stammt ganz ursprünglich aus den Grundlagen der anonymen Alkoholiker, taucht zum ersten Mal Ende der 50er Jahre auf und es geht eben darum, dass damals schon klar war, dass es nicht ausschließlich um die Freiheit von physischer oder psychischer Abhängigkeit von Alkohol oder anderen Drogen geht, sondern dass das Ziel weiter ist, nämlich eine emotionale Stabilität und Ausgeglichenheit zu erreichen.
Mhm.
Und also ich glaube, da wird es keinen geben, der ehrlich ist, der nicht sagt, wow, das ist ein erstrebenswertes Ziel. Emotionale Stabilität und Ausgeglichenheit. Ob wir uns nun in der Sober-Bewegung bewegen oder in der Bewegung derer, die auf Achtsamkeit Wert legen, ob wir in der Stressreduzierungsbewegung sind. Am Ende geht es immer um emotionale Stabilität und Ausgeglichenheit. Und insofern ist das, glaube ich, ein ganz spannender Bereich. Und jetzt knüpfe ich noch mal ganz kurz an das an, was du am Anfang gesagt hast. Wir nehmen eben wahr, dass in Deutschland dieser, wenn man so will, zweite wichtige Schritt noch nicht so stark betrachtet und repräsentiert wird in all den Dingen, die rund um die Nüchternheit veröffentlicht wird. Und deswegen wollen wir in dieser und in einer Reihe von anderen Folgen sowie in ein paar Folgen, die wir schon gemacht haben, uns damit ein bisschen mehr auseinandersetzen.
Was würdest du denn sagen, sind die zentralen Aspekte von emotionaler Nüchternheit? Also wann kann ich mich als emotional nüchtern bezeichnen? Was gehört da dazu?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn man die wenige Literatur durchschaut und die Podcasts, und es gibt eine ganze Reihe von Videos, leider oft englischsprachig, dann kommt man wohl immer wieder auf vier Bereiche zurück. Und ich glaube, gleich der erste Bereich fällt allen, die ehrlich und authentisch sind, schon schwer genug, nämlich Selbstakzeptanz. Sich selbst so anzunehmen mit allen Facetten, insbesondere wenn vielleicht eine Suchtkarriere hinter einem liegt. Das ist schon nicht so ohne, aber auch mit der Vergangenheit, mit all dem, was dazugehört. Dann, das haben wir jetzt heute schon ein paar Mal erwähnt, aber es gehört eben auch ausdrücklich dazu, sich unabhängig machen, sich unabhängig wissend von äußeren Umständen. Und das können eben bestimmte Rahmenbedingungen sein, sei es also ein bestimmtes Einkommen, ein bestimmtes soziales Umfeld. Aber, und auch da gibt es viele Menschen, die, wenn sie nüchtern werden, auf einmal aufwachen und merken, wow, ich war ja nicht nur vom Alkohol abhängig, ich habe ja vielleicht auch in einer abhängigen Beziehung zu einem Partner, einer Partnerin gelebt. Und sich auch da unabhängig zu machen, was mit Sicherheit nicht heißt, dass man dann von der Nüchternheit an als Single lebt, aber dass man sein eigenes, seine eigene emotionale Stabilität und Ausgeglichenheit eben nicht von dem Existenz einer anderen Person und vielleicht auch von deren Stimmung abhängig macht. Und damit hängt eng zusammen, über die partnerschaftliche Beziehung hinausgehend gesunde Beziehungen zu führen, also zum Beispiel bei der Arbeit oder auch in der, im privaten Bereich für sich einstehen zu können. Auch ganz schwierig ist das ja oft in der Familie, eine Beziehung zu führen und gleichzeitig aber für sich einstehen zu können und nicht sich anzupassen. Oder auch sicherlich der umgekehrte Fall, wie so ein Berserker in Beziehungen zu wüten, wie es mal jemand formuliert hat. Und dann, und ich glaube, das ist vor allen Dingen auch ein Punkt derer, die schon so ein bisschen älter sind und in ihrem Leben vieles erlebt haben, eine gewisse emotionale Resilienz. Das Wort Resilienz mag ich nicht so gerne, weil es ein wenig abgekaut ist. Aber also die Fähigkeit, egal wie das Leben mit einem spielt, stabil zu bleiben und nicht durch extreme Reaktionen emotionaler Art oder von Handlungen und dann eben bezogen auf den Alkohol nicht in irgendwie eine Sucht zurückzufallen. Also, konkrete Antwort auf deine Frage. Immer wieder tauchen so vier Aspekte auf: Selbstakzeptanz, Unabhängigkeit von äußeren Umständen, gesunde Beziehungen und die emotionale Resilienz.
Und was würdest du sagen, ist bei dir schon erfüllt oder zu einem Großteil erfüllt?
Eine Stimme in mir zuckte gerade und wollte ins Mikrofon schreien: gar nichts. Weil ich glaube, das gehört vielleicht gleich schon zu der Selbstakzeptanz dazu, dass ich zumindest aus einer Welt und einer Prägung komme, wo es ein Fertig gibt. Man fängt ein Projekt an und irgendwann ist das Projekt beendet. Und ich glaube, das Projekt Ich selbst, das Projekt der emotionalen Nüchternheit, ist nie beendet. Aber nicht im Sinne, weil es so unvorstellbar groß ist, sondern weil wir uns ja insbesondere durch diese Arbeit immer weiterentwickeln und weil sich das Leben, je älter wir werden, in anderen Aspekten zeigt. Insofern, glaube ich, ist es gut, wenn man merkt, ich komme weiter. Und da würde ich für mich schon sagen, dass ich in allen vier Aspekten weiterkomme. Was für mich, also du hattest jetzt ja gefragt, wo am meisten, ich überlege gerade, also ich glaube, emotionale Resilienz, da ist zumindest der Unterschied zu der Zeit, bevor ich mich entschieden habe, keinen Alkohol mehr zu konsumieren, am größten. Und gerade in den letzten 12 Monaten beschäftige ich mich sehr intensiv mit den Beziehungen, in denen ich stehe, privater wie beruflicher Natur, und erlebe mich da auch als auf einem echt dynamischen Veränderungsweg, wo ich mir als Freund noch sagen würde, da darfst du noch mehr hingucken, ist sicherlich das Thema Selbstakzeptanz. Das fällt mir schon echt schwer. Noch schwer.
Ja, das ist immer wichtig.
Wie ist es denn bei dir?
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouth-watering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Most tax pros leave a message.
It's Jane. I'm moving on to a TurboTax expert who beat your price. Adam Devine, tell him how I feel.
Hey, tax pro, she's been thinking twice. Best believe TurboTax will beat your price. This is a tax break.
Switch to a TurboTax live expert and we'll beat what you paid your pro last tax season. Make the switch at TurboTax.com/beat your price. TurboTax full service only. Sign up by 12/20/2024 and file by 4/1/2025. Full details at TurboTax.com/beat your price.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouth-watering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices. Plus, extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. And up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Also Selbstakzeptanz, würde ich sagen, habe ich schon ganz auf einem relativ hohen Prozentsatz. Auch wenn es da natürlich, aber wie du sagst, es gibt immer Punkte, an denen man arbeiten kann noch weiter. Also da gibt es noch ein paar Punkte, aber da bin ich schon weiter fortgeschritten. Auf jeden Fall viel, viel weiter als zu der Zeit, als ich noch Alkohol getrunken habe. Das hat einen Riesensprung gemacht. Also gefühlt so von 0 auf 80. Gesunde Beziehungen, würde ich sagen, habe ich zu einem Großteil auch etablieren können. Da spielt für mich so ein bisschen Unabhängigkeit von äußeren Umständen mit rein, denn das ist bei mir noch eher schwierig, das Thema. Gerade was so Beruf angeht, also da struggle ich immer noch so mit Berufsthemen. Und ich bin manchmal noch, und das ist ja auch gesunde Beziehungen, heißt ja auch, dass man emotional nicht abhängig ist. Das ist manchmal noch in ein paar Themen bei manchen Menschen aus meinem Leben der Fall, dass ich da noch so ein bisschen emotional abhängig von deren Reaktionen bin und da manchmal auch extrem stark reagiere. Genau, also das sind noch Punkte, an denen ich auf jeden Fall arbeiten kann. Und emotionale Resilienz, ja gut, also ein Rückfall, ich weiß, man kann es nie ganz sagen, aber ich finde es manchmal auch ein bisschen schwierig, dass man das immer sagt, weil ich glaube schon, dass ich eigentlich an einem Punkt bin, wo ich sagen kann, ich werde nicht mehr rückfällig. Und ich finde, diese Hintertür immer offen zu lassen, man kann es nie sagen, das ist so, das spielt so sehr in diese Schiene, man ist für immer krank, ne? Man verzichtet auf was so wichtig ist für das Leben und das ist es nicht. Ich weiß, dass ich keinen Alkohol mehr trinken werde. Mit 100.000-prozentiger Sicherheit werde ich nie wieder Alkohol trinken. Und ich finde, es ist auch ein lohnenswertes Ziel, dass man sagt, irgendwann bin ich mit meiner inneren Arbeit so weit, dass ich das sagen kann und sich da nicht immer wieder selber klein zu machen. So.
Jetzt würde ich, da gäbe es ganz, ganz vieles, aber wie gesagt, wir wollen ja eine Reihe von Folgen zu diesen Themen machen und auch in diese einzelnen Aspekte vielleicht tiefer einsteigen. Nur vielleicht nochmal zur Resilienz. Es ist ja total ansteckend und begeisternd und das haben die Hörer vielleicht auch schon gemerkt, dass ich dich wirklich für diese absolute Klarheit und Unbeirrbarkeit, die du da immer wieder zeigst, echt bewundere. Das finde ich großartig. Das heißt jetzt nicht, dass ich für mich einen Rückfall jederzeit für möglich halte, aber ich finde das einfach, also ich bin vielleicht auch von meinem Typ her da ein bisschen vorsichtiger, keine Ahnung, aber es finde ich schon echt beeindruckend. Jetzt gehört ja, um mal auf den Punkt zu kommen, zur emotionalen Resilienz nicht nur die Fähigkeit, wenn es hart auf hart kommt, im Leben nicht rückfällig zu werden mit Alkohol oder anderen Süchten, sondern eben auch nicht auf destruktive Verhaltensweisen zurückzugreifen. Hm. Und ich merke bei mir, da ist noch eine Reihe von Arbeit nötig. Wie würdest du denn das für dich so einschätzen?
Destruktive Verhaltensweisen.
Also.
Ja, ich weiß schon. Ich wollte es einfach nur nochmal für mich rekapitulieren. Ich glaube schon, dass ich auch da recht weit bin. Was aber damit zusammenhängt, dass ich schon immer eine extreme Disziplin hatte. Was in der Hinsicht dann natürlich hilfreich ist, weil ich mich sehr gut, also wenn ich jetzt zum Beispiel entschließe, was ich mache, jeden Morgen Sport, dann kann ich mich schon sehr gut dazu bringen, das auch eine sehr, sehr lange Zeit zu machen oder manche Sachen dann auch wirklich als Gewohnheit einzuführen. Ich weiß sehr gut, was mir hilft, wenn es mir mal schlecht geht. Und das darf dann meiner Meinung nach auch mal sein, einen ganzen Abend lang vom Fernseher zu hocken und Mord ist die Hobby zu gucken und zu sticken in meinem Fall. Auch wenn das jetzt vielleicht dann auch gleich als Binge-Watching und whatever tituliert, aber ich finde, das darf man dann schon auch mal machen, wenn mir das jetzt gerade hilft, mich nicht damit zu beschäftigen, weil ich sage, jetzt gerade kann ich mich nicht mit der Thematik beschäftigen. Warte bitte bis morgen und jetzt muss ich mich berieseln lassen, dann darf das auch mal sein. Solange das halt nicht jetzt jeden Tag der Fall ist, finde ich, darf man da auch solche Muster haben, um sich mal selbst was in Anführungszeichen Gutes zu tun oder selbst sich von etwas abzukapseln. Und ich weiß, welche Punkte, auch gesündere Punkte ich mache, wenn es mir mal schlecht geht und ich weiß, die auch anzuwenden.
Also zwei Dinge, die ich gehört habe und die ich ganz toll finde und vielleicht auch nochmal zurückfrage. Aber ganz wichtig ist eben, dass eine destruktive Verhaltensweise nicht automatisch eine ist, wo man sich, wie du das gerade so schön sagst, berieseln lässt oder Fernsehen oder vielleicht auch mal Social Media konsumiert, sondern eine Verhaltensweise wird dann ja zu einer destruktiven, so unser beider Verständnis, wenn wir sie auf Dauer machen und wenn wir sie als für unser Leben belastend oder gar schädlich empfinden. Und wenn man mal abends eine Serie guckt, nun schädlich und ist es nicht. Ja. Also insofern finde ich das gut, wie du das formulierst.
Das stimmt, obwohl, da muss ich jetzt sagen, so wie du es gerade formuliert hast, könnte man ja sagen, ja, aber dann ist ja das eine Gläschen am Abend, wenn ich das nur einmal die Woche... Ne, dann kommt wieder dieser Aspekt von Leuten,
wo ich halt
sage, Alkohol ist halt einfach grundsätzlich, also es tut meinem Körper und mir jetzt nicht physisch und auch psychisch nicht weh, wenn ich 5 Folgen Serie gucke, auch wenn es vielleicht nicht geil ist, die ganze Zeit zu sitzen, so, aber kann man ja auch im Stehen machen oder sich bewegen, aber Alkohol tut halt zum Beispiel immer dem Körper weh. Ne? Und das muss man dann auch wieder so ein bisschen unterscheiden.
Genau, und außerdem sind die allermeisten, zumindest die unsere und ähnliche Podcasts hören, nicht diejenigen, die es bei einem halben Glas Wein abends belassen können. Also insofern stellt sich diese Frage ja gar nicht.
Ja, aber
du weißt, ich finde es gut, dass du das, ja, ich weiß schon.
Es ist halt der Einstieg. Alkohol ist einfach grundsätzlich schlecht und ich finde, das muss man auch so kommunizieren. So.
Nein, also gut, nochmal diese Klarstellung. Aber welche Frage ich zu diesem Thema gerne stellen würde. Du hast gerade fast so en passant gesagt, ich weiß dann auch genau, was ich brauche und was mir gut tut. Woher weißt du das oder wie hast du das rausbekommen? Und gab es da auch eine Veränderung von dem Moment an, wo du nüchtern warst? Oder war das schon immer so, dass du eigentlich genau wusstest, was dir gut tut, wenn du schwierige Situationen gerade durchlebst?
Also manche Sachen davon waren früher auch schon, sag ich mal, da. Die habe ich früher auch schon gemacht. Aber leider halt nicht als Hauptaspekte und nicht wirklich bewusst, sondern ich habe dann trotzdem immer noch gesagt, ja, jetzt brauchst du aber irgendwie, mir geht's schlecht, jetzt brauchst du aber Bier oder so. Das heißt, ein paar waren davon schon da. Und ansonsten habe ich halt wirklich einfach stupide, so wie ich das auch in vielen Videos oder Podcasts sage, hingesetzt und überlegt, okay, was macht mir Spaß, was erfüllt mich, wo bin ich im Flow, was tut mir halt einfach gut. Und dann mir eine Liste ganz am Anfang gemacht, ich glaube, die habe ich gar nicht mehr, und weiß halt, ne, mir hilft, wenn ich wieder Gedanken... Problematiken habe, dann hilft mir Tagebuch schreiben. Spazieren gehen hilft mir halt sehr. Im besten Fall mehrmals die Woche irgendeine Form von mehr körperlicher Betätigung machen. Schwimmen zum Beispiel mache ich. Oder ich weiß halt auch, dass mir meine Hobbys sehr viel Kraft geben und sehr viel Ruhe geben. Ne? Also ich handarbeite eben gerne oder male gerne. Dass mir eben gute Gespräche mit Freunden gut tun. Ja, ich weiß, wen ich anrufen kann. Meistens, und das weißt du ja leidlicherweise, rufe ich dann gar nicht an, aber ich weiß, dass ich anrufen kann und das reicht mir oft schon. Aber ich weiß ja, die Leute sind da und ich kann jederzeit mit ihnen sprechen. Und es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt nie mit meinen Freunden spreche. Aber genau, sowas. Natürlich, ich weiß auch, also ich habe zum Beispiel, ich habe am Heim eine Selbsthilfegruppe, ne? Und auch da wären die Leute jederzeit da. Ich kann sie auch jederzeit unabhängig von unseren Treffen kontaktieren. Mhm. Ich habe noch eine andere Form von, ich sag mal so, ein bisschen wie eine Selbsthilfegruppe oder so eine innere Arbeitsgruppe und Freundin, mit der ich arbeiten kann, die ich anrufen kann. Ich habe wirklich im allergrößten Notfall weiß, ich könnte auch jederzeit meine Therapeutin anrufen und irgendwie Kurzzeitinterventionssachen machen und so. Allein das Wissen darum, dass das da ist, hilft auch schon extrem.
Aber ist jetzt das falsche Wort. Also vielleicht ist es besser. Das heißt, du würdest schon sagen, es ist eigentlich einfach nur notwendig, sich die Zeit zu nehmen und in sich hineinzuhören. Wir hatten neulich in einer Podcast-Folge dieses Bild von mit sich selbst befreundet sein, also mit sich selbst Kontakt aufnehmen. Und dann zeigt sich schon, was wir wirklich brauchen. Würdest du es so formulieren?
Ich glaube, dass es bei manchen Menschen reicht. Ich glaube aber auch, dass es nicht bei jedem sofort so funktioniert. Das kommt halt ganz drauf an, wie war der Kontakt vorher schon, wie viel innere Arbeit habe ich vorher vielleicht zum Beispiel schon gemacht, wie offen bin ich dafür? Oder in meinem Fall, ich hatte diese Hobbys vorher auch schon, die habe ich schon fast immer gehabt, ja. Also da ist es natürlich leichter. Es gibt Menschen, die, blöd gesagt, also die sagen es auch von sich selbst, die haben keine Hobbys. Ne? Und dann muss man vielleicht erstmal gucken, gerade auch in unserer Leistungsgesellschaft, wo nur Arbeiten gilt, wenn man dann noch Familie hat oder was auch immer, dann hat man oft keine Zeit dafür und lässt alles links liegen, dann muss man vielleicht auch ausprobieren, was macht mir denn überhaupt noch Spaß.
Ja.
Man kann sich daran erinnern, was hat man als Kind gerne gemacht, kann ich in dem Fall nicht, weil ich erinnere mich leider nicht an meine Kindheit, aber andere Menschen, die nicht dissoziiert haben, die können sich da vielleicht noch dran erinnern, was hat mir da Spaß gemacht, das mal wieder ausprobieren. Offen für Neues sein ist immer das meiner Meinung nach Allerwichtigste und halt neue Sachen ausprobieren, was einem da Spaß macht, was einen in einen Flow bringt, der einfach extrem wichtig für unser Gehirn auch ist, sich vielleicht dann Inspiration bei anderen holen, auch Sachen dann wieder lassen, wenn sie eben keinen Spaß machen, keine Erholung bieten. Aber klar, ich glaube, der erste Schritt kann immer sein, sich hinzusetzen und sich zu fragen, was tut mir gut, was könnte mir gut tun, worauf hätte ich mal Lust auszuprobieren und das dann halt auszuprobieren. Es kann auch sein, dass man, weiß ich nicht, dass man sagt, XY könnte in einem Fall von mir geht's schlecht hilfreich sein und merkt dann, wenn es einem schlecht geht und man macht es ist aber jetzt gerade nicht hilfreich. Ja. Und da muss man es halt sein lassen und was anderes suchen.
Aber das ist dann eben eine wertvolle Erfahrung, ja. Ich möchte an dieser Stelle nochmal eine Brücke zu unser beider Thema, was wir auch schon mal besprochen haben, Trauma schlagen. Wenn ich länger merke, ich nehme oder versuche, Kontakt mit mir aufzunehmen und ich komme einfach nicht drauf, was mir jetzt gut tut und neige eigentlich dazu, den Alkohol durch eine andere Sucht, durch eine andere Ablenkung ganz oft wird ja berichtet von einer Zuckersucht oder von einer Social-Media-Sucht, zu ersetzen, dann kann das in der Tat ein Zeichen für so ein Trauma oder etwas Ähnliches sein, weil ein typisches Symptom traumatischer, nicht aufgearbeiteter Erfahrung ist eben, dass sich das wahre Selbst, das klingt jetzt esoterisch, ist überhaupt nicht so gemeint, dass der wirkliche Kern nicht zeigen kann, weil das eben in der Kindheit nicht möglich war und die Anpassungsstrategie war, mich selbst mit meinen Bedürfnissen einfach komplett zurückzunehmen und wegzupacken. Und wenn sicherlich nicht nach dem ersten Versuch, aber wenn sich auf Dauer, und das war eben meine Erfahrung, da nichts zeigt, dann ist es eine gute Überlegung, sich Unterstützung und Hilfe zu holen. Denn, das haben wir ja damals schon deutlich gesagt, da kommt man dann alleine nicht raus. Da braucht es ein Gegenüber, das einem hilft, um ein Bild zu malen, die Tür zu sich selbst aufzuschließen, um zu gucken, was sich dann zeigt.
Ja, und das können wir auch gerne nochmal wiederholen, auch wir beide. Ich, spannenderweise, unabhängig von meinem Nüchternwerden, aber ich habe quasi zeitgleich damit, dass ich nüchtern wurde, auch einen Therapieplatz bekommen, wegen meinem Burnout damals. Aber auch in dieser Therapie habe ich natürlich viel von dieser Arbeit mit der Therapeutin machen können. Das war extremst wertvoll. Und auch du hast ja dann später nach deiner Nüchternwerdung quasi, hast dann eine Therapie angefangen. Und das muss auch, selbst wenn man jetzt denkt, man hat kein Trauma in seinem Leben, meiner Meinung nach hat jeder Mensch irgendeine Form von kleinerem Trauma wenigstens erlebt, weil wir können nicht mal geboren werden ohne ein Trauma, Leute. Ne? Also wir kommen aus, ihr wisst es alle. Also, und von daher, jeder Mensch sollte in seinem Leben mindestens eine Therapie machen. Und ja, wir haben die Problematik mit den Plätzen, aber dann, ihr seid es wert, eine Therapie machen zu dürfen. Und wenn ihr jetzt gerade keine akute Problematik habt, die euch jetzt sehr, sehr schlimm belastet, aber grundsätzlich da Hilfe möchtet, dann lasst euch auf eine Warteliste setzen und denkt nicht, dass ihr jemanden da den Platz wegnimmt. Die Politik ist an der Reihe, da endlich mehr Kassenplätze zu schaffen und jeder sollte meiner Meinung nach diese große Möglichkeit, diese tolle Möglichkeit der Hilfe in Anspruch nehmen, wenigstens einmal im Leben.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Damit zeigt sich übrigens auch, also Jana ist da ein wunderbares Beispiel, liebe Hörer, dass Nüchternheit, emotionale Nüchternheit, nicht Langeweile oder gar, ein langweiliger Redestil ist, überhaupt nicht.
Dankeschön.
Nein, finde ich gut, diesen Appell. Ja, das war ein Ausflug in eins der Aspekte, die emotionale Resilienz, also die Fähigkeit in herausfordernden Situationen, und das wissen wir alle, die werden kommen, ob nüchtern, ob gut mit sich selbst im Kontakt, das wird nicht verhindern, dass es schwierige Situationen gibt, und dann eben in der Lage zu sein, ohne auf das alte Suchtmittel oder eben auf diese destruktiven Verhaltensweisen zurückzugreifen, damit umzugehen.
Ja. Gibt es noch etwas, was du zur emotionalen Nüchternheit noch sagen möchtest?
Ja, ich denke, ungefähr noch 10 Podcast-Folgen.
Perfekt.
Nein, ich möchte einfach nochmal vielleicht am Ende dieser Folge unser Anliegen und unserem Blick auf die Sache deutlich machen. Wir haben das, glaube ich, heute schon mal der einen oder anderen Stelle gemacht. Es ist wichtig, es ist zentral und es kann nicht stark genug betont werden. Und wir finden all diejenigen, die sich da engagieren in Form von Newslettern, von Social Media Posts oder eben auch von Podcasts, total super und drücken denen die Daumen, unterstützen sie, die sich mit der Frage beschäftigen, wie komme ich vom Alkohol los, wie komme ich von den Süchten los. Das ist mega wichtig und das ist der Dreh- und Angelpunkt, das ist der zentrale Auslöser. Es ist nur fatal und eben hier in Deutschland so ein bisschen das Bild, das wir wahrnehmen, dass es damit dann getan ist. Und das erleben wir dort, wo wir Menschen begleiten, wo uns Menschen anschreiben, faktisch nie, dass es ausreicht, sondern dann gilt es darum, sich mit den unterschiedlichsten Aspekten des Lebens, der Vergangenheit und dem, was in uns ist, auseinanderzusetzen. Und der Weg da rein, dadurch, daraus, das fassen wir beiden eben unter emotionaler Nüchternheit oder Emotional Sobriety zusammen. Und würden uns sehr freuen, wenn wir da noch mehr Rückmeldungen bekämen, ob ihr das auch so sieht. Wir würden eben diese Rückmeldungen nehmen und das, was uns dort bewegt und in den nächsten Folgen, die wir so gemeinsam aufnehmen, auf die verschiedenen Aspekte und die Erfahrungen, die wir so gemacht haben, nochmal tiefer eingehen und da im Grunde genommen so das, was wir hier in der Sobriety-Szene erleben, ein bisschen ergänzen wollen.
Ja, ich würde auch da noch ergänzen. Ich glaube, es ist auch extrem wichtig, falls uns jemand aus der Suchthilfe zuhört oder da Connections hat. Ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dass dieses Thema mehr in die Suchthilfe an sich reinkommt, weil in Deutschland ist das halt echt ein sehr, sehr schwieriges Feld. Allein schon, weil man nicht therapiert wird, wenn man nicht nüchtern ist, obwohl man ja nüchtern werden möchte und deshalb eine Therapie sucht. Und dass eben ja gerade auch in so Entzugsgeschichten oder Reha-Geschichten.
Selbsthilfegruppen.
Ja gut, Selbsthilfegruppen, glaube ich, sind mit dem Thema schon ein bisschen eher beschäftigt, weil man da ja auch lange im besten Fall hingeht. Aber in jeglichen Bereichen kann das einfach noch viel, viel mehr Thema werden und sollte es auch Thema werden.
Ja, das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen da Akzente setzen. Und ich kann das nur unterstreichen, was du gesagt hast. Also das darf nicht die anderen Themen ersetzen, aber es muss all die Fragen und all die Anregungen rund um den Umgang und das Loslassen des Alkohols ergänzen und erweitern. Absolut.
Sehr schön. Ich danke dir, lieber Benno.
Danke dir.
Wie immer freuen wir uns auf eure Rückmeldungen. Ihr könnt uns gerne auf Instagram, per Mail oder auf Spotify.
Schön.
Ihr könnt uns sehr gerne auf Instagram per Mail oder sogar jetzt seit neuestem auch auf Spotify schreiben, kommentieren. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr unseren Podcast teilt und liked und bekannt macht. Von daher bleibt uns jetzt nur noch zu sagen, bleibt klar im Kopf.
Bleibt klar im Kopf und bis bald.
Ciao.
Ciao.
Das war Kater sucht Freiheit. Inspiration für ein freies und glückliches nüchternes Leben. Und jetzt bleibt klar im Kopf.
Most tax pros leave a message.
It's Jane. I'm moving on to a TurboTax expert who beat your price. Adam Devine, tell him how I feel.
Hey, tax pro, she's been thinking twice. Best believe TurboTax will beat your price.
Switch to a TurboTax Live expert and we'll beat what you paid your pro last tax season. Make the switch at TurboTax.com/beatyourprice. TurboTax full service only. Sign up by 12/20/2024 and file by 4/1/2025. Full details at TurboTax.com/beatyourprice.
When you think about businesses that are selling through the roof, like Alo or Allbirds or Skims, sure, you think about a great product, a cool brand, and brilliant marketing. But an often overlooked secret is actually the businesses behind the business, making selling simple. For millions of businesses, that business is Shopify. Nobody does selling better than Shopify, home of the number one checkout on the planet. And the not-so-secret secret? With Shop Pay, that boosts conversions up to 50%, meaning way less carts going abandoned and way more sales going... So if you're into growing your business, your commerce platform better be ready to sell whatever your customers are scrolling or strolling on the web, in your store, in their feed, and everywhere in between. Upgrade your business and get the same checkout Skims uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/try, all lowercase. Go to shopify.com/try to upgrade your selling today. Shopify.com/try.